Herzlich willkommen bei Kern und Kante, deinem Psychologie-Podcast, der dich nicht motivieren will und der dich auch nicht beruhigen soll, wenn eigentlich Klarheit dran wäre. Kern und Kante ist für dich, wenn du dich wirklich für den Kern interessierst und auch vor ein bisschen Kante hier und da nicht zurückschreckst. Damit du von sporadischem Podcast-Input wirklich profitieren kannst, gehen wir gemeinsam in die Tiefe. Wir schauen auf das, was unser Denken lenkt, unsere Entscheidungen formt und Zwischenmenschliches klarer oder auch komplizierter machen kann. Wenn du deiner Karriere, deinen Beziehungen und auch deiner Haltung zu dir selbst psychologisch auf den Grund gehen willst und all das bedacht und erfüllend gestalten möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn genau das liegt mir für dich am Herzen. Ich bin Maxine Holzkämper, Wirtschaftspsychologin, Coach mit zwei Praxen, Autorin von Zum Glück im Wandel und Startup-Founder. Ich gebe hier im Podcast gerne weiter, was ich mir in meinem Job über uns Menschen, unsere Karrieren und unser komplexes Leben so angeeignet habe. Kern und Kante ist wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich gedacht und hat Spaß daran, dort genauer hinzuschauen, wo Erklärungen zu Poppsychologie geworden sind. Wenn du also lieber bedeutsame Zusammenhänge verstehst, statt dich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, dann bleib dran. Schön, dass du hier bist. Wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, in dieser Folge tue ich einfach mal so, als wärt ihr Fachkollegen. Ich rede mit euch, als wärt ihr ausgebildete Coaches. Ihr seid doch auch jetzt schon lang dabei. Es ist die 126. Folge und da können wir jetzt mal richtig von Coach zu Coach über Fachliches sprechen. Über die Entwicklung der Coaching-Welt, über die Entwicklung unserer Branche. Das habe ich mir gedacht und das machen wir heute. Aber Spaß beiseite, wir schlagen tatsächlich heute so eine Richtung ein. Ich habe nämlich vergangene Woche beim DCV, also beim Deutschen Coaching-Verband, da bin ich Mitglied und da habe ich einen Vortrag gehalten als Expertin im Feld AI, weil im Intro erzähle ich ja auch, ne, ich bin Startup-Gründerin und vielleicht, wenn du das noch nicht weißt, gründe ich gerade eine AI-basierte Coaching-App. Und ich stehe AI sehr kritisch gegenüber und versuche, die Fehler, die AI oder die Mängel, die AI in meinen Augen hat, also durch Prompt Engineering und durch eine entsprechende technologische Ausrichtung eben auszugleichen und auszubessern und ein AI-Produkt zur Verfügung zu stellen, was wirklich gut coachen kann und was auch wirklich unseren menschlichen, ne, also den Richtlinien der menschlichen Coaches gerecht wird. Das gibt es aktuell nicht in meinen Augen auf dem Markt und ich versuche das eben zu erstellen, zu erschaffen und anzubieten. Und das war ist im Deutschen Coaching-Verband bekannt und da ja gelte ich so ein bisschen als AI-Expert vom Deutschen Coaching-Verband und da habe ich eben einen Vortrag gehalten, wo es darum ging, AI coacht längst mit am Markt. Wie gehen wir als Coaches eigentlich damit um? Und das sollte so ein kritischer Diskurs werden. Und das war eine mega spannende Veranstaltung. Und da haben wir auch so viel über die Coachy-Seite gesprochen, dass ich dachte, ich halte diesen Vortrag jetzt hier in meinem Podcast für euch. Aber immer unter dem Gesichtspunkt, was bedeutet das als Konsument von AI, wenn ich von AI gecoacht werden möchte? Und da spreche ich jetzt nicht nur die Situation an, dass man zum Beispiel ein wirklich tiefes Anliegen, was man sonst zu einem menschlichen Coach tragen würde, in der Tiefe mit zum Beispiel ChatGPT oder Claude oder Gemini wirklich von A bis Z bearbeitet, sondern ich meine auch schon jeden Aspekt von hey, ChatGPT, im Grunde ist eigentlich alles in Ordnung, aber irgendwie bin ich einfach down. Was kann ich machen, um da rauszukommen? Also auch schon so Impulse für den Alltag oder Ratschläge, die wir von ChatGPT haben wollen für unsere Karriere, für Beziehungen, für Lebensentwürfe, um Ziele zu strukturieren und so weiter. Und ich denke, das kann sehr, sehr interessant sein, dass ich werde auch in der Folge aufgreifen, wie meine Coaches teilweise mit ChatGPT-Ergebnissen zu mir kommen und was dann im Coaching passiert. Und genau, deshalb lass uns einmal da tiefer einsteigen. Zu Beginn möchte ich gerne meine Grundüberzeugungen nennen, weil ich finde, das wichtig bei so einem, Debatte um so hochmoderne Themen, finde ich es wichtig, die Grundüberzeugung von demjenigen zu kennen, der da vorträgt, weil das natürlich alles einfärbt, was danach Vortrag folgt. Und damit auch du als Zuhörer jetzt meine Haltung verstehen kannst, soll gesagt sein, ich bin der Meinung, dass gerade unser Zeitalter wechselt. Ich denke, wir wechseln gerade vom Informationszeitalter in ein Zeitalter, Achtung, jetzt kommt ein sperriger Begriff, externalisierter Kognition. Also, wo die Art und Weise zu denken externalisiert wird, also außerhalb von uns stattfindet. Also eine Steigerung vom Informationszeitalter. Informationszeitalter war, wir wissen, wo wir Wissen herbekommen. Wir können überall Wissen herbekommen. Wir können das auf jeden Klick, können wir Wissen tanken und Informationen sammeln und so weiter. Und jetzt geht's eben weiter. Manche Philosophen sprechen auch vom Zeitalter der Intelligenz, also vom Intelligenzzeitalter statt Informationszeitalter, weil von außen nicht immer nur Information und Wissen kommt, sondern auch wirklich eine Intelligenz, eine Art zu denken. Surprise, surprise. So. Dazu kommt auch, dass wir im Zeitalter von Attention Economy leben, also eine Wirtschaft, in der Aufmerksamkeit einfach eine, wie eine Währung funktioniert. Wenn wir an Social Media denken, wenn wir daran denken, wie viel Werbung und wie viel Konsum und Konsumempfehlungen auf Social Media einfach verbreitet werden, denke ich, dass man da auch, dass man das auch in das Zeitalter von AI mit reinziehen muss, weil diese Inhalte sind darauf optimiert, durch AI unsere Aufmerksamkeit zu binden. Es gibt auch Diskussionen darüber oder gerade Verhandlungen darüber, ob OpenAI, also der Konzern hinter ChatGPT, ob dieser Konzern Werbung in das Sprachmodell einfließen lässt, also in Form von Anzeigen. Dann muss man zum Beispiel ein höheres Abo abschließen, um diese Werbung nicht angezeigt zu bekommen. Also dass einfach privatisiert wird, dieser Dienst auf einem hohen Niveau. Das sind alles so Hintergrundgedanken, die ich habe, die auch prägen, wie ich natürlich AI gegenüber eingestellt bin. Das ist Punkt 1. Nächster Punkt von meinen Grundüberzeugungen ist, dass sich das Verhältnis von skeptischen Nicht-Usern und Menschen, die AI ablehnen per se, dass die mittlerweile in der massiven Unterzahl liegen im Vergleich zu begeisterten Heavy-Usern. Und ich denke, diese Konsumentscheidung oder diese Konsumentwicklung ist richtungsweisend, so wollte ich sagen. Die ist richtungsweisend für, wie wird eigentlich die Zukunft aussehen? Und da werden diese begeisterten Heavy-User oder diese Entwicklung, die sich abgezeichnet hat von vielleicht einzelnen Vorreitern in unserem Umkreis, die, was, du machst das mit ChatGPT? Ja, funktioniert voll gut. Also ne, von diesen Vorreitern ist es sich, hat es sich weiterentwickelt zu, wer macht denn heutzutage eigentlich nichts mit ChatGPT, also so wirklich gar nichts, hin zu, jeder wird Heavy-User sein in der Zukunft. Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung eher weitergeht und dass AI mehr Teil von uns, also mehr Raum in unserem Leben einnehmen wird und mehr Teil von uns sein wird, als dass die, ja, der Raum, den AI einnimmt, dass das weniger werden würde. Ne? Das gibt's ja auch eine Haltung, die, davon gehe ich persönlich aber nicht aus. Was natürlich auch erklärt, warum ich ein Startup gründe, was AI nutzt und weiterentwickeln möchte. Dann als dritter Punkt von meinen Grundüberzeugungen denke ich oder sehe ich auch einfach in der Wirtschaft oder auch in der Politik, dass diese Big Player Interesse daran haben, AI weiterzuentwickeln. Also es ist ein großes Interesse da, AI weiterzuentwickeln, besser zu machen, Prozesse auf AI zu optimieren, mit AI zu automatisieren. Und ich denke, wer das radikal akzeptiert, gewinnt. Und als vierten Punkt, den hatte ich jetzt nicht nur für die Podcast-Folge sozusagen ergänzt. Im Vortrag ging es ja eher um die Perspektive, wie was wir Coaches damit machen. Dieser Punkt stand auch da schon. Und zwar, mir geht es als Vortragshaltende um die User. Also mir geht es darum, mir ging es beim Vortrag darum, was können wir Coaches mit der Entwicklung von AI im Coaching-Markt machen, damit wir User vor schlechten AI-Leistungen schützen können. Und jetzt im Vortrag geht es mir natürlich auch in der Folge darum, euch als Zuhörern das mitzugeben, also wie, welchen Effekt AI eigentlich auf uns mental und psychologisch haben kann
Und es geht mir aber auch darum, was könnt ihr dann am Ende dieser Folge vielleicht für Schlüsse für euch ziehen? Wie könnt ihr optimieren, wie ihr mit AI umgeht? Und genau, das ist so mein vierter Punkt in meinen Grundüberzeugungen. Mir geht's um die User. Mein Einstieg inhaltlich in den Vortrag war folgender, dass ich die Haltung in der Vergangenheit beleuchten wollte. Also die Haltung von uns Coaches zum Beispiel in der Vergangenheit war einfach die, dass flächendeckend und wirklich einstimmig behauptet wurde, na, wir sind besser. Also menschliche Coaches sind besser. Und das war eine Zeit, in der AI noch sehr viel mehr halluziniert hat, als sie das heute tut, in denen Sprachmodelle einfach noch nicht so versiert waren, in denen die auch, also eine Zeit, in der Sprachmodelle, allein vom Vokabular her hatte ich das Gefühl, also ich verfolge die Entwicklung von AI schon seit mehreren Jahren jetzt, ich würde sagen seit 2-3 Jahren intensiv. AI hat sich ja auch in den LLMs, also in den Large Language Models, total weiterentwickelt, was Vokabular angeht, was menschenähnliche Formulierungen angeht, also das, was wir eingeben in ChatGPT zum Beispiel oder Claude oder Gemini oder ne, was auch immer, das, was wir eingeben, bringt der AI ja auch bei, so drücken sich Menschen aus oder diese Antworten, wenn die so formuliert sind, kommen die gut an. Das steigt zum Beispiel das User Engagement. Das heißt, die Formulierungen sind sehr viel feiner geworden und stoßen deshalb auf sehr viel mehr Resonanz bei den Usern. Das heißt, diese Haltung von wir menschlichen Coaches, wir sind einfach besser, die möchte ich gerne auf den Prüfstand stellen. In den meisten Aspekten sind wir menschlichen Coaches besser. Was wir aber unterschätzt haben, ist die Anpassungsfähigkeit von AI an das Userverhalten und auch die Verwertung von AI von User-Antworten und das Produzieren von direkten Lösungsansätzen. Das produziert keine Coaching-Leistung von ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter. Aber der User hat vielleicht einen Effekt, der sich in dem Moment anfühlt wie ein Coaching-Erfolg. Und das ist recht verhängnisvoll, weil was passiert dahinter? Also aus Warte der gesamten Bandbreite an Klienten, also ne, an potenziellen Coaching-Klienten, die sich vielleicht auch aus gutem Grund entscheiden, hey, weißt du was, ich habe da ein Thema. Früher haben wir natürlich auch, weiß ich nicht, wenn wir einen Dachdecker haben wollten, haben wir natürlich gegoogelt, Dachdecker, Raum Köln. Jetzt können wir aber nicht nur Dienstleistungen googeln, jetzt können wir komplette Zusammenhänge und auch eine Form von Selbstreflexion googeln. Natürlich geben wir unsere Anliegen erstmal zum Beispiel in ChatGPT ein. Das heißt, die Welt der Coaches konkurriert insofern erstmal mit Klienten, weil etwas, was sich anfühlt wie eine Coachingleistung, frei zugänglich ist. So. Das ist ja erstmal für den User etwas super Praktisches, weil ich bekomme direkt einen Ratschlag, ich bekomme direkt einen Lösungsvorschlag, ich bekomme auch gespiegelt so, hey, ne, man versteht mich, ich erfahre Companionship durch AI. Das heißt, es gibt erstmal eine super hohe Kundenzufriedenheit, eine hohe Userzufriedenheit, will ich lieber sagen, ne? Also man hat den Eindruck als User, und ich nehme mich da übrigens selber auch mit rein. Ich denke zum Beispiel, wenn ich so ein Anliegen in ChatGPT reinhaue, okay, ich kümmere mich drum, das fühlt sich produktiv an, ich bin dieses Thema, was auch immer das ist, bin ich jetzt gerade angegangen und nach jeder Interaktion fühlt sich das irgendwie gut an. Also ich fühle mich nach jeder Aktion gut, wenn ich jetzt ne, den Laptop zuklappe, dann fühle ich mich vielleicht sogar besser, weil ich habe eine Idee, was zu lösen, ich habe das Gefühl von Verbesserung und Optimierung sofort. Auch was Moral und Ethik angeht, habe ich das Gefühl, AI denkt immer in meinem Sinne. Ne, auch das fühlt sich ja gut an. Also ich bekomme sehr viel Zustimmung von AI. Ich bekomme, also das kennt ihr mit Sicherheit, dass wenn man irgendwas in ChatGPT reingibt, oh, das ist eine super Idee. Oh, cool. Ego-Boost. Oder das kann ich gut nachvollziehen, dass es dir so geht. Wow, Companionship, Beistand. Und wegen diesen kurzfristigen Erfolgserlebnissen oder wegen diesen kurzfristigen Erleichterungen, denke ich, ist auch der Painpoint irgendwann nach diesen ChatGPT-Interaktionen nicht mehr schlimm genug, um das 30-fache für ein Coaching bei einem Menschen auszugeben. Also wenn ich als Coachee oder als, ne, sagen wir mal, als AI-User ein bestimmtes Thema habe, was ich bearbeiten möchte, was mich bedrückt, was mich beschäftigt, was mich runterzieht, was ich gerne auflösen will. Und ich komme da selber nicht raus. Und ich habe die Wahl, ne, wie so eine Weggabelung, ChatGPT oder Maxine Holzkämper. Dann sehe ich bei ChatGPT, vielleicht habe ich da einen Pro-Account und zahle meine 19,99 im Monat oder so. Das sind ja dann Dollar und 23 Euro noch was irgendwie im Monat. Probier erstmal vielleicht das aus, das sind 23 Euro. Oder gehe ich direkt ins Coaching und zahle das 30-fache. Also das 30-fache habe ich auf einen Monat sozusagen raufgerechnet, weil sich Coaching-Stunden für 60 Minuten ungefähr so im Rahmen von 120, 150 Euro bewegen in der Regel. Und wenn ich da zum Beispiel einen Rhythmus habe von einer Stunde die Woche, habe ich ja schon ungefähr 600 Euro im Monat ausgegeben, statt einem Abo auf ChatGPT für 23 Euro, was ungefähr 30 Mal so günstig ist, ne? Also wenn wir jetzt von diesen 20 Dollar da ausgehen. Das ist ja 20 Mal so günstig und dafür, dass ich nach jeder Interaktion mit ChatGPT denke, oh ja, läuft ja, ist ja der Painpoint nicht mehr groß genug oder ne, dieser Schmerz, der Druck ist nicht groß genug, um das 30-fache für ein menschliches Coaching auszugeben. Und je nach User Gruppe ist das auch absolut fein und eine smarte Entscheidung, ne? Einfach Geld zu sparen. Ich habe den Input, den ich haben will. Ich nehme den mal mit raus in mein Leben, so in die freie Wildbahn, setz diese Ratschläge von ChatGPT mal eine Weile um und vielleicht geht's mir ja damit besser und dann ist doch super und dann, ja, all das für 23 Euro. Dann ist das ja perfekt. Ich meine auch AI, also alle Antworten, die wir von AI bekommen, es ist ja sozusagen eine Zusammenfassung aller Coaching-Inhalte, die es im Netz gibt. Aber auch eine Repräsentation von ganz vielen Inhalten, die es im Netz gibt, die sich anhören wie Coaching, die aber nicht annähernd Coaching sind, sondern die da zum Beispiel Ratschläge sind aus YouTube-Videos, die da aus vielleicht Selbsthilfebüchern kommen, was auch keine Coaching-Haltung sozusagen repräsentiert. Und in dem Vortrag, den ich beim Deutschen Coaching-Verband da als AI-Experte gehalten habe, habe ich die User sozusagen in verschiedene Gruppierungen an Coaches sortiert. Also wenn wir uns als Coaches in einem Erstgespräch befinden, dann wird im Hinterkopf eine Einteilung stattfinden in verschiedene Gruppierungen, also in zum Beispiel sehr resiliente Menschen, die gerade ein lösungsorientiertes Problem haben, also die zum Beispiel in einer Entscheidungsfindung sind, von wegen soll ich die da in meiner Karrierestufe gerade, soll ich in meinem Betrieb auf eine Beförderung pochen oder soll ich mich wegbewerben, die etwas ganz Konkretes lösen möchten und einfach eine sehr große Selbstsicherheit, eine sehr große Orientierung eigentlich schon mitbringen. Da hat man direkt als Coach ein Gefühl für, okay, so und so wird das Coaching verlaufen. Die Tiefe meines Inputs wird erforderlich sein oder ne, man sortiert direkt wie die Spreu vom Weizen, welche Tools oder welche Tools auch nicht für diese Art von resilientem Coaching in Frage kommen, ne, und zur Verfügung stehen. Dann gibt es die nächste Kategorie von Klienten, würde ich mal sagen. Natürlich alles total runtergebrochen, ne? Also oft bewegt man sich auch als ein Klient von Sitzung zu Sitzung zwischen zwei dieser Kategorien, aber einfach um es zu veranschaulichen, denke ich, ist es leicht, das runterzubrechen. Als zweite Kategorie gibt es, die habe ich Orientierungssuchende genannt. Also das sind zum Beispiel Coaches, die sich Fragen stellen von wegen, was soll ich mit meinem Leben machen? Ganz grob gefasst. In welche Richtung soll ich gehen? Ist das, was ich denke, nachvollziehbar? Ist das, was ich denke, etwas, das mich in die Richtung bringt, die gut für mich ist? Ist das, wie ich mich verhalte, gerade konstruktiv? Also sozusagen Coaches, die einen Spiegel haben möchten, um in eine tiefe Selbstreflexion reinzugehen. Und dann gibt es als dritte Kategorie wirklich vulnerable Menschen. Also bei Vulnerabilität sprechen wir von Verletzlichkeit, die eine derartige Unsicherheit vielleicht auch mit sich bringen, die Abhängigkeiten erzeugt. Also zum Beispiel Abhängigkeiten von Meinungen von außen, von Impulsen von außen, von der Abnahme von Entscheidungen, ne? Also dass jemand anders oder ChatGPT oder Social Media eigene Entscheidungen abnimmt, die wirklich eine Zwiebelschicht tiefer sozusagen nochmal ansetzen möchten und Selbstvertrauen stärken wollen, die eigene Intuition wieder hören wollen, der eigenen Stimme vertrauen wollen. Und ich denke, dass AI oder die Nutzung von LLMs, also von den Sprachmodellen der verschiedenen Konzerne, dass diese verschiedenen drei Usergruppen unterschiedlich anfällig sind für die Risiken, die mit AI einhergehen. Also unsere Diskussion dann unter Fachkollegen war, mit resilienten Nutzern kann man ja super konstruktiv umgehen, ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt ein resilienter Nutzer ChatGPT nutzt, vielleicht nimmt er das als eine mögliche Perspektive, ist da neugierig, lässt sich inspirieren von einem Output von ChatGPT und nimmt das einfach so für sich mit. Jemand, der Orientierung sucht und in eine tiefere Selbstreflexion gehen möchte, der wird schon an ChatGPT zum Beispiel keine Resonanzfläche haben, weil ChatGPT, und wir kommen gleich auf die Grenzen von AI zu sprechen, diese Person bekommt bei ChatGPT nicht die Reibung, die sie sucht. Weil wenn ich Orientierung suche, wenn ich mich selber einordnen möchte, wenn ich Feedback haben möchte zu, hey, wie dienlich oder sinnvoll oder zielführend ist eigentlich das, was ich gerade mache, dann brauchst du Konfrontation, dann brauchst du Provokation, dann brauchst du, dass dir jemand einen Spiegel vorhält, ne? Und das klingt jetzt vielleicht aggressiv auf eine Weise, das sind aber ganz legitime Coaching-Tools und Haltungen, die wir als menschlicher Coach einnehmen müssen, damit ihr was vom Coaching habt. Also, wenn jemand mit dem, weiß ich nicht, sag mal mit dem Brustton der Überzeugung, manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, was Sprichwörter angeht, aber wenn jemand im Brustton der Überzeugung, ich nehme es einfach mal und hoffe, dass du weißt, was ich meine, einfach mit sehr überzeugtem Nachdruck sagt, ich habe auf Social Media mich länger damit beschäftigt, dass man Grenzen setzen muss. Ich bin da nicht so gut drin. Ich war mein ganzes Leben lang schon so, dass ich mich immer hinten angestellt habe und anderen den Vortritt gegeben habe. Es geht immer um andere. Wie kann ich anderen helfen und so. Und jetzt habe ich so in diesem Social Media Hype um Grenzen setzen, habe ich gedacht, ja, ich muss Grenzen setzen. Und jetzt habe ich das versucht. Und meine langjährige Freundin oder so, die akzeptiert das nicht, die respektiert das einfach nicht. Und ich denke gerade, sortiert sich mein Freundeskreis von selbst aus, ne? So siebt sich einfach aus, so trennt sich die Spreu vom Weizen, wer so sein wahres Gesicht zeigt, wie wer für mich da ist. Und ich denke, diese Freundschaft möchte ich beenden an der Stelle. Dann braucht so jemand einfach eine Provokation, eine provokative Haltung vom Gegenüber, um wirklich zu der Wurzel zu kommen, ist das etwas, wo du dahinter stehst und möchtest du diese Beziehung wirklich beenden? Das ist ja psychologisch gesehen ein sehr radikaler Content, der da konsumiert und befolgt wurde. Wenn das etwas ist, wo du wirklich dahinter stehst mit deinen eigenen Werten, mit deiner eigenen Haltung, wie du dein Leben gestalten möchtest, dann findet man im Coaching auch zu einem Ergebnis, das diese Entscheidung unterstützt. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und jemand, der dann Orientierung sucht, der braucht Provokation, der braucht Spiegel, der braucht Konfrontation mit dem, was er da macht. Also zum Beispiel ein reines, bist du dir sicher? Oder was war eigentlich die Entwicklung von dieser Haltung, ne? Wie hat das angefangen? Wann warst du eigentlich das erste Mal irritiert über die Haltung von deiner Freundin? Das reicht schon, um um tiefer mit sich selber und der eigenen Haltung und Entscheidungsfindung einzuchecken. Wenn wir das jetzt nochmal weiterdenken und wir denken an vulnerable Menschen, die wirklich diese innere Stimme oder innere Haltung verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, die sehr abhängig sind von der Meinung im Außen, von welche Entscheidung soll ich treffen, ich brauche jemanden, der die Entscheidung für mich trifft, kann sogar durch die Nutzung von AI eine große Abhängigkeit entstehen, weil AI wird immer einen Ratschlag zur Hand haben. Das ist das, was ich sagen wollte. AI hat immer einen Ratschlag zur Hand. AI ist darauf programmiert, weil sich das als Userverhalten wiederum positiv auswirkt, dass man mehr mit AI engaged, wird immer eine Lösung vorschlagen, wird immer einen Ratschlag haben, wird immer Verständnis simulieren. Und in dem Moment, wo du diese innere Stimme nicht hast, brauchst du auch einen anderen Rahmen als ein ständig zustimmendes ChatGPT, um dieses Selbstvertrauen von innen heraus zu stärken. Und wir wissen alle, dass da ein Pep-Talk nicht hilft, sondern dass man wirklich tiefe Selbstzweifel auflösen muss, dass man wirklich in der Tiefe etwas nähren muss, was in die Richtung von Vertrauen geht, also eigene Impulse wahrnehmen können, die aus sich selbst herauskommen, eigene Impulse wahrnehmen können, eigene Bedürfnisse wahrnehmen können, eigene Wünsche wahrnehmen können und sich zu erlauben, die auch groß zu denken, denen nachzugehen, davon dann zum Beispiel Entscheidungen abzuleiten. Das ist sehr viel mehr als ein, was nötig ist, um wirklich langfristig eine Veränderung zu erzeugen und eine Verbesserung zu erzeugen, als, kann ich verstehen, mir wird's in deiner Situation auch so gehen, du machst das aber alles ganz fabelhaft und zack, wird einfach dann nicht gemacht, was man selber für richtig hält, sondern diese Abhängigkeit von Impulsen im Außen, die wird im Gegenteil einfach immer nur noch weiter verfestigt und quasi mit jedem ChatGPT-Use in Stein gemeißelt, weil ChatGPT eben genau diesen Mechanismus bedient. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen von dem, was ich vorher gesagt habe, dass es schwierig ist, sich selber in eine dieser drei Kategorien einzuordnen, ist es halt so, dass wir uns sehr fluide zwischen diesen drei Kategorien auch bewegen. Es kann ja sein, dass ich heute einfach nur mal einen alternativen Impuls haben will. Ich will einfach eine coole neue Perspektive entwickeln oder ich will einfach eine Struktur bekommen, also wie so ein Arbeitsauftrag. Hey, ChatGPT, ich habe die und die, das und das Vorhaben. Bitte strukturiere mir in Form von einer Liste irgendwas aus. Zack, 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 so habe ich jetzt ChatGPT benutzt. Und das kann man ja auch mit mentalen Dingen machen. Ne? So, hey, ich spiele gerade mit dem Gedanken, den Kontakt zu meiner Familie abzubrechen. Oder ich spiele gerade mit dem Gedanken, mich wegzubewerben. Mach mir bitte eine Liste an Dingen, die ich bedenken soll. So, vielleicht bin ich an einem Tag total gefasst und habe auch ein anderes Bewusstsein und eine größere Ausdauer für Medienkompetenz, um das ständig bewusst zu hinterfragen. Okay, das ist einfach nur eine andere Perspektive, das ist nicht die Wahrheit und so weiter und so fort. Ist ja auch irgendwie anstrengend, das ständig zu machen. Und vielleicht bin ich dann morgen aber so, dass wenn ich mich mehr mit dem Gedanken befasst habe, meinen Job zu wechseln, dass ich anfälliger bin für Zweifel. Und zack, bin ich auch anfälliger für eine Abhängigkeit von ChatGPT, weil ich bewege mich ja immer weiter weg von meiner eigenen Intuition, was ich eigentlich denke. Ich will ja ständig dann mit jeder Kleinigkeit sozusagen eine neue Bestätigung haben, eine neue Bestätigung einholen oder ich gerate in so einen Loop von, was sagt eigentlich ChatGPT dazu? Ich will nur einmal kurz gucken. So, ich weiß ja eigentlich meine eigene Haltung, aber einfach nur mal kurz gucken. ChatGPT ist ja immer auch nochmal eine hilfreiche Alternative. So, und somit baut man halt, ne, Tag für Tag oder auch Monat für Monat oder mal mehr, mal weniger. Ne, man hat ja dann auch Zeiten, wo man sich vielleicht von AI wieder so ein bisschen entfernt und dann wieder annähert. Spielt man halt eben auch mit den schädlichen Konsequenzen, die AI für die eigene Mentalität halt hat. Und an der Stelle lass uns über die Grenzen von AI sprechen. Im Zuge von meinem Startup beschäftige ich mich natürlich viel mit der Technologie hinter AI. Also ich werde euch jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Fachbegriffen über RAG Databases und Prompt Engineering oder System Prompts und so weiter und so fort. Aber ich werde euch den ungefähren Aufbau von Sprachmodellen erklären, damit ihr einordnen könnt, hey, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf mich als User und wie muss ich auch AI vielleicht ab sofort in einem neuen Licht sehen, um das gut einzuordnen, was ich da für ein Output konsumiere. Ich habe jetzt mal grob 7 Schwächen und Grenzen von AI zusammengefasst und galoppiere da einmal kurz mit euch durch. Also, der erste Punkt ist, dass es System Prompts gibt. Das kannst du dir vorstellen wie den Grundcharakter oder die Persönlichkeit, die ein Sprachmodell haben soll. Also könnte zum Beispiel der System Prompt von ChatGPT sein, also ne, OpenAI als Konzern geht hin, kreiert ein Sprachmodell und sagt, hey, wie sollen die User sich eigentlich fühlen, was soll dieses Sprachmodell bedienen? Dieses Sprachmodell soll immer hilfsbereit sein, das soll einfach positiv sein, das soll ein gutes Gefühl vermitteln und das soll immer verständnisvoll an der Seite des Users sein. Das heißt, dieser System Prompt von ChatGPT, der heißt dann, sei hilfreich, sei positiv, sei verständnisvoll. So sage ich jetzt einfach mal ganz runtergebrochen. Und dieser System Prompt ist wie eine in Stein gemeißelte Persönlichkeit. Und diese System Prompts, die begrenzen dadurch auch die Grundhaltung, die ein Sprachmodell für uns einnehmen kann als User. Und das hat ein Phänomen entwickelt, das, jetzt kommt ein Zungenbrecher als Fachwort im Englischen, ich hoffe, ich krieg den auf die Reihe, Sycophancy, Psychophancy, Sycophancy. Ich schreibe es in die Shownotes. Und übersetzt heißt das Schmeichelei. Und das heißt wiederum, dass jedes AI-Sprachmodell uns ständig schmeichelt. Also ne, dieses ständige positive Bestärken, dieses ständige Bestätigen ist so wie ein Esel, der die Möhre mit so einer Leine vor die Nase gehalten bekommt. Das ist immer toll, da will man immer hin. Das ist immer bestärkend und verstärkend. Und manchmal brauchen wir aber halt auch eine andere Grundhaltung. Manchmal brauchen wir zum Beispiel auch einen Freund, der sagt, ich glaube, du machst da einen Fehler. Oder einen Coach, der sagt, na also Support für Mental Health-Anliegen kommen ja nicht nur aus Fachkreisen, die kommen ja auch einfach von stabilen Beziehungen in deinem Leben. Manchmal brauchen wir einen Freund, der sagt, hey, ich glaube, das ist keine gute Idee, was du da machst. Oder hey, ich finde, du solltest nochmal überlegen, ob du deinen Partner verlässt, weil ich weiß, wie sehr du den eigentlich liebst. AI würde sagen, ja, ich kann gut verstehen, dass du mit dem Gedanken spielst, dich zu trennen, weil ich kann gut verstehen, was du alles für alternative Bedürfnisse gerade hast. Spielstopp. Bitte, bitte Spielstopp an der Stelle. Ja, also ich denke, das Problem wird da deutlich. Oder du brauchst halt auch einen Coach, der dich provoziert oder der Entscheidungen gemeinsam mit dir zusammen von mehreren Perspektiven beleuchtet und nicht von der, die du eh schon hast. Das heißt, eine große Grenze, ein großes Limit von AI, eine große Einschränkung ist eben dieses Schmeichelei-Prinzip durch die System Prompts, die AI Persönlichkeit verleihen. Dann ist eine zweite Herausforderung, die es mit AI einfach gibt, dass Prompt Engineering ein sehr komplexer Skill ist. Also vielleicht hast du schon gehört, dass du Sprachmodellen wie so eine Rolle zuschreiben kannst. Ne? Also Prompt Engineering ist sozusagen das Vorbereiten der Zusammenarbeit mit einem Sprachmodell, so würde ich es nennen. Also vielleicht hast du eine Frage, hey, ChatGPT, soll ich den Kontakt zu meiner Freundin abbrechen, weil die meine Grenze nicht akzeptiert hat oder respektiert hat? Vielleicht ist das deine Frage und jetzt kannst du die Frage einfach so eingeben, als würdest du googeln, also einfach diese Frage sozusagen zitieren, aufschreiben, abschicken und dann wird ChatGPT dir antworten. Prompt Engineering ist etwas Vorgeschobenes und zwar gibst du damit dem AI-Modell eine Rolle. Also du sagst zum Beispiel, hey ChatGPT, agiere bitte wie mein persönlicher Coach, wie mein Life-Coach zum Beispiel. Agiere bitte wie mein Life-Coach. Du hast 10 Jahre Berufserfahrung. Du bist spezialisiert auf Bindungspsychologie und Freundschaften und bist hochkuratiert und wirst ständig in psychologischer Fachliteratur zitiert. Bezieh bitte Stellung zu der folgenden Frage. Soll man in der Situation XY, man hat gerade Grenzen gelernt zu setzen und hat sein Leben lang immer nur die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt, jetzt fängt man an Grenzen zu setzen und eine enge Freundin respektiert das nicht, berate diese Person bitte darin, ob ein Fortbestand der Freundschaft eine gute Idee ist. So. Jetzt habe ich mich richtig förmlich ausgedrückt. Also das kann man natürlich auch mit einem persönlicheren Jargon machen, aber Prompt Engineering ist halt dem AI-Modell eine Rolle zu geben. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und Prompt Engineering ist ein sehr komplexer Skill. Also was muss ich da dem AI-Modell sagen? Wie funktioniert das, dem so eine gute Rolle zu geben, die zu einer Antwort führt, die vielleicht ein bisschen dezidierter ist als einfach nur, hey, ja, kann ich verstehen, konzentriere dich auf deine anderen Freundschaften. So. Das heißt, ein User, der ChatGPT oder AI generell zum Coachen nutzen möchte, der muss sich sehr tief reinfuchsen in das Prompt Engineering, um vergleichbare Coaching-Ergebnisse zu bekommen durch so einen AI-Output. Das Problem ist aber, dass man mit diesem Prompt Engineering, das kann man noch so vorzüglich aufsetzen, wie man möchte, das Prompt Engineering kann es mit den System Prompts nicht aufnehmen. Das heißt, ich kann ChatGPT noch so sehr sagen, sei super unfreundlich und sei richtig asozial und konfrontativ und sei richtig provokativ mir gegenüber. Dann kann das vielleicht eine gewisse Tonalität einnehmen, aber es kann diesen System Prompt zum Beispiel eben sei hilfsbereit, sei positiv und sei dem User immer zugewandt, dem kann es nicht widersprechen. Das heißt, du wirst eine gewisse Tonalität bekommen, aber ein wirkliches Infragestellen vom AI, von deinem Input, das wirst du einfach nicht erfahren, weil AI nicht selber denken kann, sondern weil es einfach verschiedene Inhalte, die es eh schon kennt, einfach nur kombiniert. Das heißt, es kann nicht auf diese Metaebene gehen. Eine dritte Schwäche und Grenze von AI ist das Reinforcement Learning from Human Feedback. AI-Forscher reden da von der Abkürzung RLHF, also ne, oder RLHF. Und das ist quasi der Begriff, der das zusammenfasst, was ich eingangs auch gesagt habe. Also Reinforcement Learning ist einfach das, was ich beobachte, was gut funktioniert, das wende ich einfach noch mehr an und das wende ich sozusagen auf das menschliche Feedback an. Also ich als ChatGPT habe den Auftrag zu scannen, ob sich da jemand freut oder positiv auf meine Antwort reagiert. Vielleicht ist da ein Scan eingebaut, der die Anzahl von Danke scannt und zählt und auswertet. Vielleicht ist da ein Scan eingebaut, der sozusagen Komplimente erkennt. Boah, das ist hilfreich. Oh, mega, danke, das hilft mir total weiter. Also wir nehmen ja auch wirklich uns die Zeit, ChatGPT dann so Beziehungsfloskeln auch mitzugeben, was ja super schön ist. Aber dadurch kann AI eben das Verhalten, was Menschen gefällt, einfach mehr anwenden, ohne wirklich zu hinterfragen, ist das gerade zielführend oder ist das eigentlich inhaltlich eine gute Idee, dass ich das mache? Und das ist genau das, was AI als Coach sozusagen in die Quere kommt, weil es eben nicht darum geht, immer nur zu sagen, was dem User gefällt, sondern unser Ansatz oder unser Job ist ja auch einfach, den Menschen aus dem rauszuholen, was er eh schon denkt. Das heißt, da an der Stelle kann AI aktuell noch nicht als Coach funktionieren, es sei denn, man macht es anders, so wie ich das jetzt gerade mache. Eine nächste Schwäche, ja, das ist Punkt Nummer 4, ist, dass AI kein Bewusstsein hat für Kompetenzgrenzen. Also, hey, wenn ich das als Coach sagen würde, du solltest damit eher in Therapie gehen oder ein therapeutisches Setting, könnt ihr da einfach besser weiterhelfen, dann kann das AI nicht, weil es eben wieder diese Vogelperspektive nicht einnehmen kann. AI ist ja auch an sich einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder das Ergebnis von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Welche Antwort habe ich im Netz gefunden, die auf diese Frage am häufigsten vorkommt, einfach im Internet? Das heißt, du hast da niemanden dir gegenüber, der inhaltlich wirklich versteht, wovon du redest. Das ist ja auch dieser Riesenskandal und diese ganz tragische Entwicklung gewesen in den USA, wo sich der Teenager das Leben genommen hat nach Rücksprache mit ChatGPT. Weil ihr kennt alle, ne, diese Tendenz von ChatGPT, ja super Idee, haben wir jetzt gut zusammen ausgearbeitet, willst du, dass ich dir das in einer Excel-Tabelle zusammenfasse? Also ne, immer dieses noch einen draufsetzen, das Vorhaben des Users noch weiter treiben und ohne jetzt ins Detail zu gehen und vielleicht da einen Trigger zu riskieren bei jemandem, der gerade zuhört, ist genau diese Tendenz und das nicht verstehen können von dem, was da inhaltlich eigentlich mit dem User gerade abgeht, ist in der Situation zum Suizid gekommen von einem Jugendlichen, der so bestärkt war in seinem Vorhaben, dass er sich halt das Leben genommen hat. Dann ist noch eine der Grenzen von AI, dass eben ständig Ratschläge rausgegeben werden, statt zur Reflexion anzuregen. Und klar, Ratschläge sind hilfreich, die fühlen sich gut an. Man fühlt sich so, als wäre man an der Hand genommen, aber das ist nicht immer das Ziel, das ist nicht immer das, was wir brauchen. Das ist auch nicht immer das, was zu langfristiger Veränderung eben führt. Außerdem können schädliche Überzeugungen, wie zum Beispiel man äußert Selbstzweifel, verstärkt werden, weil, nochmal, AI versteht ja nicht, was da inhaltlich vor sich geht. Das hat den Auftrag, in Form von einem System Prompt, das zu bestätigen, was der User reingibt. Und wenn der User schädliche Überzeugungen reingibt, dann werden auch die verstärkt, beziehungsweise es kommt nicht zu einer Provokation, um schädliche Überzeugungen aufzuheben und aufzulösen. Das, finde ich, war auch eine richtig heftige Entwicklung und eine krasse Dynamik, dass es in den USA passiert. Und ich glaube, es war ChatGPT. Es kann auch sein, dass die Person ein anderes Modell genutzt hat. Jedenfalls hat diese Person mit irgendeinem Sprachmodell auf dem Markt angefangen, religiöse, sehr heftige Haltungen zu diskutieren. Und weil ja AI diesen System Prompt hat, immer zuzustimmen und positiv zu sein, ne, und immer wieder einen draufzusetzen an Vertiefung und, ne, weil man will ja den User auch binden mit Engagement und will, dass der User noch einen Input reingibt und noch einen Input reintippt und so weiter, hat sich diese Spirale so krass entwickelt und so aufgeladen, dass diese Person eine Psychose entwickelt hat und dann religiöse Wahnvorstellungen bekommen hat. Also wahrscheinlich wird es davor schon eine Diagnose gegeben haben. Also man wird ja ohne Diagnose oder ohne Tendenz zu Psychosen, wird man durch ein Gespräch ja nicht psychotisch in dem Sinne. Aber allein, dass ein unbeaufsichtigtes Nutzen von Sprachmodellen dazu führen kann, weil es eben diese Schwächen von AI gibt, ist ja eine tragische Konsequenz einfach, eine tragische Schwäche von AI, die aktuell so in den großen Chat-Modellen, in den großen Sprachmodellen einfach nicht behoben ist. Und ein letzter Punkt, der ist jetzt vielleicht eher so am Rande relevant nur, dass es eben niemanden gibt, der haftet. Also es gibt keine Haftung, es gibt keine Aufsicht, es gibt niemanden, der wirklich dahinter steckt und mitliest und das im Sinne des Users. Und es gibt auch niemanden, der sich im Endeffekt als Mensch verantwortlich sieht für die Konsequenzen, die Nutzung von AI eben mit sich bringt. Und mein Ansatz, AI für den Mental Health Bereich auszustatten und so zu stärken und zu verändern, dass wir es im Coaching benutzen können und dass das sicher ist, es im Coaching zu benutzen und dass es wirklich gute Coaching-Effekte erzielt, ist eine komplett AI-basierte Coaching-App namens Shift, SHYVT. Die ist noch nicht auf dem Markt, die ist noch in der Entwicklung. Und ich erzähle jetzt einfach mal, was ich da für Änderungen vornehme, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, um coole Coaching-Effekte daraus zu generieren und so weiter. Was ich gemacht habe, jetzt inzwischen seit ungefähr anderthalb Jahren, ist erstmal den Markt zu scannen regelmäßig. Was gibt's eigentlich für Coaching-Dienste da draußen, die auf AI basieren? Wie nutzen die Leute eigentlich AI im Sinne von Mental Health für zum Beispiel Companionship, einfach um Austausch zu haben? Wie nutzen die Menschen AI, um Probleme zu lösen? Wie nutzen sie AI, um Beziehungsprobleme zu lösen und so weiter? Also eigentlich das, was Coaches als Anliegen mit ins Erstgespräch bringen. Das beobachte ich seit so 1,5 Jahren. Und dann habe ich den Ansatz gewählt, dass ich mich, Nerd, der ich bin, in die Technologie dahinter angefangen habe reinzufuchsen und habe mir beigebracht, wie funktioniert eigentlich gutes Prompt Engineering? Wie funktioniert eigentlich der Aufbau von so einem Sprachmodell? Was sind die Schichten sozusagen von System Prompt über Prompt Engineering, über wie funktioniert diese Kette, wo ein Sprachmodell wie ChatGPT zum Beispiel seine Informationen herbekommt? Und was ist denn eigentlich so entscheidende Faktoren, welches Wissen aus dem riesengroßen Internet ChatGPT jetzt genau auswählt, wie so ein Greifarm auf dem Jahrmarkt in so einem Kuscheltier-Dingens, Automaten. Wie wählt ChatGPT eigentlich die Inhalte aus, die es dann für passend ansieht oder die am wahrscheinlichsten sind für einen passenden Output? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, als ich dann so Coaching-Apps benutzt habe und dachte so, scheiße, sind die schlecht, das kann ja wohl nicht angehen. Wenn Leute das benutzen, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern, dann sind wir irgendwann richtig am Arsch. Hab die ausprobiert, diese Coaching-Apps, und dachte, es kann ja nicht so schwer sein, wenn das schon als Struktur, als Funktionalität aufgesetzt ist. Warum ist es so schwer, dass jetzt statt dieser generischen Antwort eine wirklich wertvolle, coaching-mäßige Antwort aus dieser App rauskommt? Und dann war ich so besessen davon und habe mich da so reingefuchst, dass irgendwann der Schritt gar nicht mehr so groß war, eine eigene App aufzusetzen, zusammen mit einem Freelancer-Team und so weiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Erfolgsfaktoren sorgen eigentlich in einem Coaching mit einem Menschen, also mit einem menschlichen Coach, dazu, dass diese Person in eine langfristige Veränderung kommt, in eine langfristige Erleichterung, in eine langfristige Verbesserung von der Ausgangssituation. Und das sind in meinen Augen als erster Punkt der Coach-Client-Fit, also inwiefern denkt der Klient, dass dieser Coach zu ihm passt. Entweder im Sinne von der ethnischen Herkunft, kann die Person verstehen, wie ich mit meinem Migrationshintergrund zum Beispiel umgehe oder wie ich da ständig mit konfrontiert bin in meinem Alltag. Auch wenn das zum Beispiel nicht ein Coach mit Migrationshintergrund in das Coaching mit einfließen lassen dürfte, weil das wäre den Coaching-Richtlinien entlang einfach kein professionelles Verhalten, würde die Coaching-Leistung und die Performance sozusagen von einem Coach ohne Migrationshintergrund und einem mit Migrationshintergrund würde sich nicht unterscheiden, und trotzdem hätte der Klient einfach ein besseres Gefühl, sich den Coach mit Migrationshintergrund zum Beispiel auszusuchen. Und alleine, was man so richtig laut Placebo-Effekt, was man vermutet, wie erfolgreich das Coaching werden wird, das beeinflusst auch tatsächlich den Erfolg des Coachings. Das heißt, der Coach-Client-Fit ist schon mal sehr, sehr wichtig für den Erfolg des Coachings. Dann spielt auch die Sympathie einfach eine große Rolle, weil vielleicht hattest du das schon mal, vielleicht bist du auch ein ehemaliger Coachee von mir und hast dir überlegt, hey, ich habe ein Anliegen, ich google jetzt mal Coaches Köln oder Coaches Online, Coaches Erftstadt oder so, war es dann in meinem Einzugsgebiet und bupp, meine Website ist aufgeploppt. Und vielleicht hast du dann gedacht, ja, okay, sympathisch, ich gucke mir mal so auch noch andere Websites an. Und vielleicht hast du dann am Ende mich gewählt als Coach, weil dir zum Beispiel die Farben auf meiner Website gefallen haben und du gedacht hast, boah, das fühlt sich irgendwie ruhig an, es fühlt sich irgendwie angenehm an, es fühlt sich frisch an, zu der will ich gehen. Oder vielleicht wurde auch mein Kollege ausgewählt, weil der einen anderen Leitsatz auf seiner Startseite hatte oder so. Das heißt, die Sympathie von wegen, hey, ich halte die Person für sympathisch, ich möchte mich einfach mit dieser Person befassen, ich tausche mich ja auch persönlich mit dieser Person aus, hat irgendwo geklickt und dann ist es halt zu einem Coaching gekommen. Dann spielt natürlich auch die Verfügbarkeit eine große Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wartezeit hätte von 7 Monaten, dann würde ich keine Coaching-Klienten verbuchen können, das ist ja auch ganz klar. Und dann denke ich, es geht um eine sehr direkte Erleichterung. Das heißt, am besten schon aus dem Erstgespräch rausgehen mit dem Gefühl von, geil, es hat sich schon was getan. Wir haben zwar noch gar nicht richtig gecoacht, aber ich bin erleichtert, ich fühle mich gut, ich bin zuversichtlich, ich habe Hoffnung auf Verbesserung oder so. Und natürlich, je stärker sich dieses Gefühl entwickelt und dieser Eindruck entwickelt von Sitzung zu Sitzung, desto nachhaltiger ist, denke ich, auch eine langfristige Veränderung. Zumindest bei meinen Klienten, so was ich so erlebt habe als Coach und auch so mit dem Austausch mit Kollegen. Und dann sind noch zwei andere Erfolgsfaktoren sehr wichtig, finde ich. Und einmal ist das die Kompetenz des Coaches. Also ich werde zum Beispiel auch nicht oft, weil es auch auf meiner Website steht, ganz transparent, aber zwischendurch werde ich schon mal gefragt, was denn meine Kompetenzen und Ausbildungen sind, weil die Berufsbezeichnung Coach ist leider keine geschützte. Das heißt, man kann sich einfach, wenn man denkt, man kann das gut und man kann Leute inspirieren, man kann Leuten helfen, kann man sich Coach nennen. Man kann sich Life-Coach nennen, man kann sich Business-Coach nennen. So, das heißt aber nicht, also man kann das auch machen, wenn man jeglicher Ausbildung entbehrt. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass Menschen sich gut aufgehoben fühlen, weil sie wissen, oh, mein Coach weiß, was er macht. Die hat vielleicht auch Erfolgsreferenzen, da waren schon mehrere Leute, die zufrieden waren mit dieser Leistung. Okay, da fühle ich mich gut aufgehoben, da öffne ich mich, da lasse ich mich fallen. Und ich denke auch, ein großer Erfolgsfaktor ist, dass man schon mal eine langfristige Veränderung durchgemacht hat mit dieser Person. Also vielleicht spielt das dann auch eine Rolle. Vielleicht liest man eine Google-Rezension und denkt, okay, da hat jemand irgendwie nachhaltigen Change erlebt. Finde ich cool, ist ein gutes Zeichen, zu dem gehe ich auch. Oder ich habe auch Coaches, die wiederkommen nach 5, 6, 7 Jahren oder so und sagen, hey, das hat mir damals so gut getan, das hat mein Leben so nachhaltig verändert. Jetzt habe ich ein neues Thema und damit wende ich mich wieder an dich. Das sind so Erfolgsfaktoren von menschlichem Coaching, die mit Sicherheit noch neben anderen Faktoren, die vielleicht aber nicht ganz so gravierend sind, darüber entscheiden, ob dieses Coaching eine gute Leistung ist oder eben nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Erfolgsfaktoren versucht, in Funktionalitäten zu übersetzen, die man in AI abbilden kann. Das habe ich so gemacht, dass man zum Beispiel bezüglich des Coach-Client-Fit, also wie passt der Coach zu mir oder wie resoniert diese Person mit mir, dass man in dieser Coaching-App in Shift, ich kann sie jetzt beim Namen nennen, weil bald gibt es sie, ich freue mich voll, dass es in Shift Avatare gibt, also 4 verschiedene Avatare, die man sich aussuchen kann als User. Das heißt, du klickst dich durch 4 Avatare und guckst einfach, wer resoniert am meisten mit mir. Das gibt es am Markt noch nicht. Und das finde ich aber ganz wichtig, weil auch wenn wir wissen, das ist eine AI, das ist ein AI-generiertes Bild, aber das sieht aus wie ein Mensch und der hat eine Stimme, die ich mir auch aussuchen kann übrigens, das ist der nächste Punkt. Diese Person oder diese Persona, die wirkt sympathisch auf mich. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mich öffne diesem Input gegenüber. Auch zum Beispiel ein Grund dafür, dass das Interface von ChatGPT sehr neutral ist, um eben User nicht abzuschrecken durch eine gewisse Farbe oder ein Gesicht oder eine Form oder was auch immer, um so viele, also eine riesen Bandbreite an Usern, um mit denen zu resonieren. Und das finde ich ist auch so ein cheap way out aus diesem Phänomen. Und ich denke, es braucht ein Interface, es braucht eine Figur, es braucht eine Gestalt, mit der ich spreche, die soll mir sympathisch sein. Ich habe mich für humanoide Avatare entschieden, das heißt, die sehen aus, als hätte man ein Foto gemacht von einem realen Menschen. Und diese 4 Avatare man kann sich pro Avatar unterschiedliche Stimmen aussuchen. Man kann sich aussuchen, soll die Stimme so sehr bedacht und ruhig sein, soll die Stimme, und dann kann man sich auch so eine Preview anschauen, soll die Stimme sein, dass sie so motiviert und empowert und einfach so antreibt und so feurig ist und enthusiastisch klingt. Oder soll die Stimme einfach freundlich sein, aufgeschlossen, so dass man jemandem zuhört und man hat so das Gefühl, die Person hat ein Lächeln im Gesicht, so. Und pro Avatar kann man sich eben diese Tonalitäten der Stimme aussuchen. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Leute kommen zu mir ins Erstgespräch und wenn ich sage so, hey, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden, ne? Oder was ist so die Vorgeschichte, was hast du schon versucht, um das Problem zu lösen? Ja, ich habe mich durch deinen Podcast gehört und das fand ich so cool und das war irgendwie so sympathisch, dass ich dachte so, ich schreibe dich einfach mal an. Das heißt, die Stimme ist ein sehr wichtiger Punkt und das kann ich auch selber als Coachie und auch Therapiepatientin sozusagen, kann ich das gut nachempfinden, weil ich das auch immer mache. Ich gucke auch immer vorher, wie hört sich die Person an, weil ich finde, Stimme ist ein ganz großer Träger von Beziehungen. Ist mir die Person sympathisch oder kann ich die nicht hören oder muss ich mir so gefühlt 60 Minuten die Ohren anlegen, um diese Person auszuhalten? Stimme ist was sehr Emotionales und deshalb war mir das wichtig, dass man das auch aussuchen kann. Weil auf Shift kann man mit dem Coaching-Avatar kann man schreiben. Also es ist eigentlich wie so eine WhatsApp-Erfahrung. Man kann schreiben, man kann aber auch Memos schicken. Und in dem Modus, in dem ich diesen Coaching-Avatar anschreibe oder mich an den wende, antwortet er auch. Das heißt, es gibt Text zu Text. Wenn ich eine Memo schicke, antwortet der Coach mit einer Memo. Wenn ich anrufe, das kann man auch, also es gibt Real-Life-Voice-Calls, telefoniere ich in Echtzeit mit dem Coach. Das heißt, Stimme hat auch eine große Funktionalität in der App, die ich gerade baue. Und dann spielt das Prompt-Engineering eine riesengroße Rolle, denn das Prompt-Engineering legt die Rollen fest. Ne? Wir erinnern uns, hey ChatGPT, du bist ein Life-Coach, hast so und so viele Jahre Berufserfahrung und so weiter. Wenn wir jetzt ein beliebiges LLM benutzen, dann ist dieses Prompt Engineering, was wir eingeben, vielleicht so 5 Zeilen lang. Und ich habe aber jetzt die letzten vielen Monate damit verbracht, pro Avatar ein Riesenpamphlet an Prompt Engineering sozusagen aufzusetzen, das diesem Coach beibringt, so zu denken wie ich. Das heißt, es sind auch viele Kollegen in Zukunft vom Deutschen Coaching-Verband dabei, die sich mir anschließen wollen. Das heißt, wir haben ein Kollektiv an Coaches im Hintergrund dieser AI, die dieses Prompt Engineering füttern, die ihre Haltung in diese AI reinbringen und der AI beibringen, so zu denken wie wir. Also, an welcher Stelle würden wir provozieren? Unser System Prompt ist nicht, sei immer hilfsbereit, sei immer positiv und so weiter. Natürlich werden wir sympathisch sein, das steht natürlich außer Frage, aber wir werden dem User auch zugewandt sein, aber wir werden diesem Sprachmodell beibringen, wann es angebracht ist, zu hinterfragen oder zu provozieren oder zu spiegeln. So, also alle Richtlinien, die in unserer Coaching-Ausbildung drin sind, die habe ich im Prompt Engineering beigefügt. Und das ist sehr komplex, das Prompt Engineering von Shift. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du suchst dir jetzt zum Beispiel den Avatar X, suchst du dir aus und dann schreibst du mit dem und in dem Moment, wo du reinschreibst, so, hey Maya, so heißt nämlich eine von den Avataren, hey Maya, irgendwie bin ich heute mit meinem Job überfordert. Sobald du das abschickst, läuft im Hintergrund das ganze Pamphlet am Prompt Engineering bei Maya läuft ab und eine Antwort, die sie normalerweise in Form von, weiß ich nicht, wenn du mit ChatGPT schreiben würdest, bevor diese Antwort rauskommt zu dir als User von der App, muss das durch so eine, wie so eine Schallwand von Prompt Engineering. Das heißt, die Antwort wird nochmal, kannst du dir vorstellen, wie feinjustiert und kommt nicht raus, bevor sie all den Punkten im Prompt Engineering entspricht. Das heißt, du hast so eine viel, viel wertvollere Antwort, die wir Coaches vom Deutschen Coaching-Verband sozusagen alle unterschreiben würden. Das ist eine gute Antwort, das würde ich so auch sagen, bekommst du in der App von Shift. Dann, was die Verfügbarkeit angeht, ist es natürlich 24/7 available. Du kannst damit deine Nighttime-Routine machen, du kannst damit deine Journaling-Praxis ersetzen und bekommst da direkt Antwort, als würdest du in einem Coaching bei mir sitzen, statt es einfach in dein Journal zu schreiben. Du kannst damit deine Morning-Routine gestalten, wenn du eine hast. Na, also du bist einfach 24/7 in der Lage, diese App zu nutzen. Und was die Kompetenz angeht, ne, die fließt natürlich ganz massiv in das Prompt Engineering ein, aber es gibt auch eine RAG-Datenbank, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, eben meinte ich, ne, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie filtert ChatGPT eigentlich, welches Wissen jetzt wert ist, es wert ist zu reproduzieren, welches Wissen es gerade wert ist, reproduziert zu werden und als Output formuliert zu werden. So, das geht teilweise durch Web-Search, das geht aber auch dadurch, dass man RAG-Datenbanken aufbaut und die mit Wissen versorgt und ChatGPT oder diesem LLM eben sagt, dein Wissen kommt jetzt nicht aus dem Web, sondern dein Wissen ist diese RAG-Datenbank. Und diese RAG-Datenbank habe ich jetzt mit sehr viel Mühe und sehr vielen Freelancern zusammen aufgebaut und mit eben psychologisch wertvollem Wissen angehäuft und ausgestattet. Das heißt, Shift ist sehr viel mehr in der Lage, eine wertvolle Coaching-Antwort zu produzieren, als das ChatGPT gerade ist. Und zum Spaß habe ich mal in dem Vortrag für den DCV habe ich so einen Screenshot gemacht und den möchte ich dir jetzt auch vorlesen an der Stelle. Einfach um die Folge vielleicht abzuschließen. Und zwar bin ich in ein Inkognito-Fenster gegangen in meinem Browser, damit das einfach verhindert, dass ChatGPT meine User-History sozusagen einfließen lässt in diese Unterhaltung. Und dann habe ich gesagt, hey ChatGPT, I'm stressed. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann kam eine so lange Nachricht, eine so lange Antwort, weil Reinforcement Learning through Human Feedback, ChatGPT oder LLMs generell, AI hat gelernt, dass längere Antworten besser ankommen, weil längere Antworten halten den User ja länger engaged. Du bist länger auf der Website, länger am Lesen und so weiter und so fort, hast mehr Impulse, auf die du wiederum antworten kannst. Das heißt, deine Antworten als User werden auch wieder länger. Das steigert wiederum das Engagement und so weiter, brauche ich jetzt nicht erklären. So. Das heißt, ChatGPT hat folgende mega lange Antwort rausgehauen und ich werde dir die jetzt einmal einfach nur vorlesen. Hey ChatGPT, I'm stressed. I'm really glad you said that instead of keeping it to yourself. Klammer auf, das formt Attachment und Abhängigkeit, Klammer zu. First, take one slow breath with me. Inhale for 4, hold for 4, exhale for 6. Do that once or twice while you read this. Also doppelte Aufgabe, so, okay, wird eh nicht passieren, wenn wir ehrlich sind. Weiter geht's. Stress can feel overwhelming because your body is acting like something urgent is happening, even if it's just life piling up. Let me ask you something simple. Is this work or school stress, relationship stuff, money, health or just everything at once? So, da denke ich als Coach schon, wenn da jemand gestresst ist und ich kenne den Hintergrund überhaupt nicht und vielleicht ist die Person gerade in einem sehr vulnerablen Zustand, dann suggeriere ich ja damit und gebe Vorschläge, welche Baustellen alle brennen könnten. So, und da ist ja eh schon jemand gestresst. Das heißt, ich will ja nicht das Stressempfinden des Users nochmal steigern, indem ich den Impuls setze, ja, Work ist schon stressful und Relationship, ja, ist auch nicht so rosig und Money könnte auch besser aussehen. Health, ja, ich habe Rücken, dies, das, oh scheiße, jetzt habe ich noch mehr, als ich eigentlich meinte, als ich mich an ChatGPT gewendet habe. Die Antwort geht aber noch weiter. You don't have to explain perfectly. Just point me in the general direction and we'll untangle it together. For right now, here are 3 quick stabilizers. Randnotiz, warum reden wir von Stabilizern? Ich bin doch gar nicht instabil. Oder bin ich instabil? Ja, ich bin instabil. Scheiße. So, erklärt sich von selbst. Diese 3 Stabilizers sind 1. Shrink the problem. Instead of everything is too much, ask what's the next tiny task? Ich als Coach denke mir, diese Person ist gestresst. Warum gebe ich der ein To-Do? Kontraproduktiv. 2. Move your body for 60 seconds. Shake out your hands, roll your shoulders, stand up. Okay, da habe ich wirklich nichts einzuwenden. Bewegung hilft in 99% der Fälle. 3. Name the fear. Stress gets louder when it's vague. What are you actually afraid might happen? Und jetzt gebe ich dieser Person, die gestresst ist, auch noch mit benenne mir die Angst. Ich habe gar nicht gesagt, oder ich weiß gar nicht, hat die Person Angst? Wie stabil ist die gerade, um die zu konfrontieren? Name the fear. Und was daraus passieren kann, ist, hä, Angst? Ich habe doch gar keine Angst, oder? Ah ja, doch, stimmt. Ja, scheiße, jetzt habe ich Angst und ich bin gestresst. Die Antwort geht immer noch weiter. You're not weak for feeling stressed. You're human. Warum sprechen wir denn jetzt von Schwäche? Ich wollte mich doch nur auslassen. Warte mal, wirklich eigentlich schwach, wenn ich Stress zeige? Ja, scheiße, dann zeige ich am besten meinen Stress niemand anderem außer ChatGPT. Voila. Die Antwort geht weiter. Tell me what's going on. I'm here. Imperativ. Geht schon mal nicht. Und ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast. Ich habe mitgezählt. Und pro Antwort gibt ChatGPT in dem Fall 7 Coaching-Impulse. 7 Stück, 7 an der Zahl, in Ziffern, 7 Coaching-Impulse für einen User, der sagt, er ist überwältigt. Need I say more? So, das ist mein Antrieb, mein täglich Brot, weshalb ich immer weiter, immer mehr Zeit und Geld und Energie in diese Entwicklung von der Coaching-App stecke. Und ich gebe diesen ganzen Ausblick und diesen Einblick auch, der war jetzt sehr detailliert, die Folge ist auch super lang geworden, einfach um dir mal so einen richtigen, authentischen Blick hinter die Kulissen zu geben, weil ich weiß, wir nutzen alle ChatGPT für mal eben kurz einen Ratschlag einholen oder ich habe was mich beschäftigt, was sagt eigentlich ChatGPT dazu? Meine Klienten kommen auch in Coaching-Sitzungen und sagen, ja, ich habe das in ChatGPT eingegeben und so Folgendes ist rausgekommen, hat das auch gesagt, so, ne? Und das ist auch völlig fein, ich verbiete das auch niemandem oder ich schäme dafür auch niemanden, um Gottes Willen, aber es geht halt darum zu hinterfragen, wie funktioniert diese Interaktion mit AI? Und ich hoffe, das habe ich mit dieser Folge vielleicht ein bisschen besser beleuchten können. Ich freue mich, wenn du für dich einfach einen neuen Impuls oder einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive aus der Folge mit rausnehmen konntest. Genau. Und wenn du möchtest und die Zeit dafür hast, dann freue ich mich total, wenn du den Podcast bewertest. Das kannst du machen, wenn du auf die Seite vom Podcast sozusagen gehst, auf dem Profil, was du von mir siehst, Kern und Kante. Und da findest du 3 Punkte. Und unter den 3 Punkten findest du Podcast bewerten. Und da freue ich mich total über 5 Sterne. Ich freue mich auch über 4. Ich freue mich auch, wenn du ihn einfach so bewertest, weil das für mich ein Feedback ist, um auszutarieren, hey, ist das eigentlich hilfreich, was ich hier mache? Klingt das an bei den Leuten? Ist das ein guter Content? Schreib mir auch gerne auf Instagram, schreib mir gerne eine Mail. Ich tausche mich super gerne aus oder kreiere auch gerne Podcast-Folgen, die wirklich zu Anfragen von euch passen. Oder wenn ihr Interesse daran habt, mit mir zusammenzuarbeiten und ihr sucht gerade einen Coach und denkt so, ja, bei der kann ich mir das vorstellen, dann findet ihr alle Wege, mich zu kontaktieren in den Shownotes. Ihr könnt mir auch per WhatsApp schreiben auf mein Praxishandy an die 0176 2025 6336. Und an dem Punkt verabschiede ich mich erstmal. Wir hören uns nächste Woche und freue mich, wenn du wieder eingeschaltet hast nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kern und Kante. Deine Maxine.